Herzlich willkommen zu unserem Video, in dem wir auf die Folgeschäden bei Diabetes mellitus eingehen. Um dir einen Eindruck der Krankheit zu vermitteln, haben wir zunächst mal ein paar Zahlen für dich, damit du den Umfang der Krankheit besser einschätzen kannst. Es gibt aktuell laut der Internationalen Diabetes Federation ca. 537 Millionen Diabetespatientinnen weltweit. Also jeder zehnte Erwachsene hat einen Diabetes mellitus. In Deutschland leiden schätzungsweise ca. 8 Millionen Patientinnen an der Krankheit. Die Prognose geht von einem weiteren Anstieg aus und schätzt für das Jahr 2045 die Zahl der Diabetes mellitus Diagnosen auf 783 Millionen Patientinnen. Das heißt dann schon, dass jeder achte Mensch erkrankt ist. Diabetes mellitus war im Jahr 2021 weltweit für ca. 6,7 Millionen der Todesfälle verantwortlich. Das heißt, alle 5 Sekunden stirbt ein Mensch an den Folgen seiner Diabetes. Für unser Gesundheitssystem ist das ein ungeheurer finanzieller Mehraufwand, da alle Folgeerkrankungen der Diabetes mellitus-Patientinnen selbstverständlich behandelt werden müssen. Im letzten Video aus unserer Diabetes-Reihe haben wir besprochen, dass Diabetes mellitus eine Stoffwechselerkrankung ist und als Leitsymptom eine chronische Hyperglykämie, also eine chronische erhöhte Blutglucose hat. Die zu späte oder unzureichende Behandlung führt dazu, dass ein Großteil der Patientinnen mit Diabetes mellitus schwerwiegende Folgeerkrankungen entwickeln können. Allein in Deutschland macht das alle 12 Minuten einen Schlaganfall aus. Alle 19 Minuten ein Herzinfarkt oder eine Amputation, alle 60 Minuten eine neue Dialysepflicht und alle 90 Minuten ein Herzinfarkt. Heute sprechen wir mit Becky über Diabetes mellitus und die Folgeschäden. Und ich möchte das Video starten, weil wir uns endlich persönlich hier treffen in unserem Studio. Das letzte Mal haben wir nämlich irgendwie das Video online halten müssen, da du in Hamburg wohnst, wir in Berlin sind. Und heute treffen wir uns hier und ich freue mich ganz doll. Schön, dass du da bist, Becky.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch.
Genau. Lass uns irgendwie über die Folgeschäden sprechen. Wie kommt es ganz im Allgemeinen irgendwie dazu, dass man Folgeschäden bei Diabetes mellitus entwickelt?
Ja, also es spielen natürlich mehrere Faktoren dabei eine Rolle. Wir können einmal an die Diabetesdauer denken. Das ist natürlich, je länger ein Patient einen Diabetes mellitus hat, desto eher wahrscheinlich ist es, dass er irgendwann Folgeerkrankungen entwickelt. Mhm. Oft ist es aber auch so, wenn wir jetzt gerade an Typ 2 Diabetes mellitus denken, dass die Diagnose oft zu spät kommt oder einfach schon Folgeschäden da sind, obwohl der Patient noch niemals eine Diagnose erhalten hat. Da wollen wir natürlich so ein bisschen die Schritte vorangehen, eben Prävention ganz, ganz wichtig, dass wir es eben vorher entdecken. Und natürlich eine nicht adäquate Blutzuckereinstellung ist natürlich eine erhebliche Gefahr dafür, dass man Folgeerkrankungen entwickelt. Und dann das Erste, was man so denken muss, sind natürlich die kleinen Blutgefäße, die Nerven oder die Nervenbahnen, die zerstört werden können und eben alle Organe und Körperfunktionen, die eben ja durch kleine Blutgefäße und Nerven versorgt werden.
Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen genau darauf eingehen, irgendwie? Was genau sind denn irgendwie die Folgeerkrankungen? Was passiert? Was passiert mit dem Körper?
Also so die gravierendsten Folgeerkrankungen sind, ja, wenn wir an die Makroangiopathien denken, das heißt alle großen Blutgefäße, die betroffen sind. Mhm. Was kann die Folge sein? Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, eine koronare Herzerkrankung. Das sind so die gravierendsten Folgeerkrankungen, würde ich jetzt mal sagen. Ein Mensch mit Diabetes hat generell schon ein erhöhtes Risiko, auch wenn er keine Begleiterkrankung haben. Wenn wir uns jetzt aber Patienten mit Folgeerkrankungen angucken, treten die oft nicht alleine auf. Ne? Das heißt, es sind mehrere Körperstrukturen schon angegriffen durch den hohen Blutzucker. Wir haben oft multifaktorielles Geschehen mit erhöhten Entzündungsparametern, mit Bewegungsmangel, mit Übergewicht, unpassender Ernährung, spielt immer sehr viel zusammen. Und es ist so, dass der hohe Blutzucker, oder ich sag mal, wenn der Blutzucker sehr doll schwankt, nicht adäquat eingestellt ist, dass da wirklich zuerst die kleinen Blutgefäße geschädigt werden können. Dann sprechen wir von einer Mikroangiopathie. Mhm. Und später eben auch die großen Blutgefäße, Makroangiopathien. Also Schlaganfall, Herzinfarktrisiko ist sowieso erhöht. Mhm. Wenn jetzt aber zum Beispiel noch eine Herzmuskelschwäche vorliegt oder der Patient raucht oder eben noch Übergewicht hat, potenziert sich natürlich das Risiko. Mhm. Und dann kann man jetzt weitergehen im Körper, wo sind überhaupt kleine Blutgefäße? Das beim Diabetes muss man auch immer sofort an die Augen denken. Nämlich die kleinen Blutgefäße im Auge können halt relativ schnell verstopfen, sage ich mal. Mhm. Die Struktur ändert sich in den Blutgefäßen und es kann zu einer Retinopathie kommen. Retinopathie heißt die Netzhautschädigung. Und das hat vielleicht auch schon mal jeder gehört, kann es eben bis zur Erblindung tatsächlich führen. Und ja, dann geht es auch, dass der Augeninnendruck erhöht sein kann. Da sprechen wir von vom Makulaödem oder Makuladegeneration, weil der Zucker osmotisch wirkt, das heißt wasseranziehend. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Blutzucker ist permanent erhöht, haben wir ganz andere Flüssigkeitsverteilungen im Körper, auch in den Blutgefäßen, in den Nervenzellen. Das heißt, die Linse zieht zu viel Wasser, es können Ödeme, also Wasseransammlungen entstehen. Dadurch ist das Sehen gemindert. Und es können verschiedene Aussackungen, Blutungen auftreten. Es können sich neue Gefäße bilden, die eben sehr fragil sind. Dadurch kommt es noch eher zu Einblutungen. Und dann können wir weitergehen. Wo sind noch kleine Blutgefäße? In den Nieren. Wenn da eben die Filtrationsleistung eingeschränkt ist, kann es auch zu einem kompletten Verlust der Nierenfunktion führen, bis hin zur Nierenersatztherapie. Das hat man bestimmt auch schon mal im Zusammenhang mit Diabetes gehört, Dialyse. Mhm. Genauso
hatten wie wir auch gerade irgendwie schon gehört, ne, bei den Zahlen irgendwie so, dass irgendwie da ja irgendwie auch irgendwie, was hatten wir, alle 19 Minuten Dialyse?
Genau.
Ja, alle 60 Minuten irgendwie 60 Dialyse. Sekunden. Hat man gar nicht so auf dem Schirm, ne? Dass das irgendwie so eine Begleiterscheinung einfach sein kann. Ne?
Ja, und ich finde immer so, beim Diabetes ist es so, ich meine, man kennt immer irgendwen, der Diabetes hat. Und man hört ja auch so, oh, meine Oma hat das oder ja, meine Schwester hat das auch. Und es wird oft so einfach normalisiert. Ne? Also der hat ein bisschen Zucker und der nimmt aber jetzt Tabletten. Er hat eigentlich keinen Zucker mehr. Aber was es tatsächlich für das Gesundheitssystem bedeutet, für den Körper generell, für die wirklich schwerwiegenden Folgeerkrankungen. Ne? Weil wir reden jetzt von Dialysepflichtigkeit, wir reden von massiven atherosklerotischen Veränderungen, also wirklich Gefäßverkalkungen, die dann eben zum Schlaganfall, Herzinfarkt führen können. Genauso wie die Füße beim Diabetes immer ein ganz großes Problem sind und da sogar die Prognose eher schlecht ist. Ne? Also ein diabetisches Fußsyndrom, wo eben auch die Nervenbahnen gestört sind und eben auch eine Ischämie auftreten kann, also dass wir Gefäßverschlüsse haben oder eben eine Minderdurchblutung haben, dass es eben auch zu Amputationen kommen kann.
Mhm. Ne? Dazu wollen wir auch nochmal da greifen wir jetzt so ein bisschen vor, nochmal ein Video irgendwie
drehen. Das machen
denn wir hatten darüber gesprochen im Vorfeld, hatten gesagt, gerade irgendwie das diabetische Fußsyndrom ist eigentlich irgendwie so ein Thema, was so umfangreich ist, dass wir euch auf jeden Fall irgendwie dazu irgendwie nochmal ein ganz gesondertes Video einstellen werden, denn das Thema bespricht Becky dann irgendwie nochmal mit uns. Sag mal ganz kurz die Folgeerscheinungen, die du jetzt gerade, oder Folgeerkrankungen, die gerade irgendwie erwähnt hast, irgendwie so. Ist es Diabetes mellitus Typ unabhängig oder ist das jetzt speziell nur der Typ 2 oder eher der Typ 1, der mit diesen Erkrankungen irgendwie dann sich auseinandersetzen muss? Oder ist es egal?
Eigentlich, ich sage jetzt mal grob kurz beantwortet, wäre es egal. Man kann mit dem Typ 1 Diabetes und mit dem Typ 2 Diabetes Folgeerkrankungen erwarten oder eben auch nicht. Mhm. Es ist aber auch nicht immer gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jeder Diabetespatient kriegt auf jeden Fall Folgeerkrankungen. Mhm. Es kommt natürlich auch darauf an, wie gut ist die Blutglukoseeinstellung? Wie viel Glück hat man? Weil es ist tatsächlich so, es gibt Leute, die haben gar nicht so massiv schlechte Blutzuckereinstellung und die haben trotzdem nach 5 Jahren schon erste Veränderungen im Augenhintergrund oder haben schon irgendwie vermehrte Eiweißausscheidungen über den Urin. Und beim Typ-2-Diabetes muss man aber sagen, weil es eben ein multifaktorielles Geschehen ist und dort oft schon verschiedene Entzündungsprozesse laufen, verschiedene Sachen eben nicht ganz normal sind, dass es eben da wirklich leider häufig schon vorkommt, dass sie bereits bei Diagnosestellung schon die ersten Folgeerkrankungen haben oder schon die ersten Schäden nachweisbar sind. Mhm. Und da wollen wir eben auch hinkommen, dass wir möglichst früh diagnostizieren, dass wir natürlich ja so ein bisschen davor schon irgendwie was machen, dass es gar nicht so zu diesen schwerwiegenden Folgeerkrankungen kommt. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, auch ein Typ-1-Diabetes, der hat das natürlich sehr, sehr lange im Leben, ne? Wenn er das meist im Kindesalter kriegt.
Oder? Also genau. Das ist ja nicht mehr reversibel, sondern ein Leben lang.
Genau. Und deswegen ist es umso besser. Ich sag mal, eine gute Blutzuckereinstellung ist natürlich sowieso wünschenswert. Man muss natürlich mehrere Faktoren dabei bedenken, ne? Wie komorbid ist der Patient, was schafft er überhaupt. Aber dass es da eben sehr wichtig ist, dass man sehr, sehr früh den Blutzucker gut einstellt, damit man eben ja recht viele Lebensjahre recht gesund und möglichst ohne Folgekomplikationen weiterleben kann.
Mhm. Du hast gerade gesagt, das hängt auch so ein bisschen irgendwie von dem Glück ab. Irgendwie so. Mhm. Aber was kann der Patient im Zweifelsfalle während der Diabetes trotzdem für sich tun? Also wie weit kann der selber irgendwie Einfluss nehmen, irgendwie, dass diese Folgeerkrankungen gemindert oder sehr verzögert irgendwie dann irgendwie auftreten? Mhm. Was ist da zu tun?
Es gibt tatsächlich Sachen, die man recht einfach selbst machen kann. Und zwar ist das einmal Nikotinverzicht. Also wenn man raucht, dass man wirklich eine ernsthafte Raucherentwöhnung in Erwägung zieht. Dann, dass man so gut es geht, eben eine recht aktiven Alltag sich gestaltet. Und man empfiehlt so mindestens 150 Minuten die Woche. Und da sage ich jetzt bewusst kein Sport, sondern ich sage aktive Bewegung. Weil wenn jetzt einer vorher nichts gemacht hat, ist es trotzdem gut, wenn er anstelle des Aufzuges die Treppen nimmt oder Fahrrad fährt oder schwimmen. Ne? Also alles, was eben...
Also so leichte Bewegungen. Ne?
Genau. Leicht, aber auch, wenn mehr geht, gerne mehr, ein bisschen fordernd sein. Dann geht es auch um die Blutfette, dass man die gut einstellt oder einstellen lässt. Also da geht es gerade um das LDL-Cholesterin. Das ist das eher schlechtere Cholesterin. Lass das lieber, LDL, so kann man sich das merken. Und da muss man auch so ein bisschen individuell gucken, hat der Patient schon Risikofaktoren, sprich hat er eine koronare Herzerkrankung, raucht er, ist die Blutzuckereinstellung eher nicht so gut. Da würde man auch straffere Zielwerte einstellen, dass man sagt unter 50, mindestens unter 70 Milligramm pro Deziliter. Wenn jetzt keine weiteren Folgeschäden schon aufgetreten sind, kann man das auch ein bisschen lockerer sehen und sagen, auf jeden Fall unter 100, unter 110. Das wäre so der Zielwert. Genauso sieht es aus mit dem Bluthochdruck, dass man da eben guckt, dass man gerade, wenn man jetzt, ich sag mal, in einem Alter unter 65 ist, dass man da einen Blutdruck von unter 120 zu unter 129 zu unter 80 anstrebt, also der systolische und diastolische Wert. Und bei älteren Patienten kann man es ein bisschen höher machen, aber auch da würde ich eher so 130 bis 139 zu diastolischem Wert unter 85 bis 80 machen. Das sind so Sachen, die man natürlich auch mit dem Arzt zusammen teilweise einstellen muss. Eine gute Blutzuckereinstellung ist das A und O. Und natürlich ein gesunder Lebensstil, ne, mit ausgewogener mediterraner Kost, mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, einem aktiven Lebensstil.
Und viel Schlaf wahrscheinlich trotz allem.
Genau, ne? Stressminimierung und einfach insgesamt gut auf sich achten und ganz, ganz wichtig, wenn wir bei Folgeerkrankungen sind, dass man wirklich die Check-ups macht und auch wirklich zu den Check-ups geht. Weil ich sag mal, ein hoher Blutzucker tut nicht weh. Das merken auch viele Typ-2-Diabetiker, die dann eben wirklich spät erst von ihrer Diagnose erfahren. Und genauso geht es mit den Augen. Ne? Also das tut erstmal nicht weh und auch nicht sofort hat man Sehverschlechterungen. Ne? Und das ist aber gerade so bei den Augen oder auch bei den Nieren, je früher man es entdeckt, desto mehr kann man die Progression aufhalten. Ne? Also bei den Augen kann man jetzt lasern oder tropfen, dass man da wirklich den Fortschritt vermindert. Und ja, auch bei den Nieren wäre es wichtig, dass man sofort aufhört zu rauchen, dass man die Blutdruckeinstellung wirklich sehr akkurat macht. Und da kann man wirklich sehr, sehr viele Jahre gewinnen, ohne dass es weiter fortschreitet. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man seinen Arzt auch selbst so ein bisschen oder seine Arztbesuche einfordert, dass die gescheit gemacht werden, dass die Füße angeschaut werden, dass wirklich immer der Blutdruck gemessen wird, dass man...
Kann das, das führt mich einfach zu der Frage, kann das der ganz normale Hausarzt oder gibt es dafür irgendwie spezielle Fachärzte, die dafür einen besseren Blick irgendwie haben?
Also grundsätzlich, ich sag mal, der Goldstandard und was ich immer gerne wirklich empfehlen würde und mit an die Hand geben würde, wäre, dass man sich eine diabetologische Schwerpunktpraxis sucht. Jetzt sind wir aber mal ehrlich, auf dem Land und mit den älteren Patienten ist es oft so, ja, da ist der Hausarzt eben der Hauptansprechpartner. Und ich denke mal, viele Patienten sind da auch grob gut versorgt. Wenn es jetzt aber um Folgekomplikationen geht, wäre es natürlich wünschenswert, wenn da schnell weiter verwiesen wird. Also gerade was so Füße angeht, ist es schon gut, wenn man da in eine zumindest Fußambulanz geht und vielleicht auch mal eine zweite Meinung einholt. Grundsätzlich können auch, ja, ich sag mal, höher betagte Patientinnen gut beim Hausarzt versorgt werden. Aber ich sag mal, gerade jüngere Patienten, die würde ich immer in eine Schwerpunktpraxis schicken.
Ja, aber wie gesagt, was du ja auch gerade schon sagtest, auf dem Land manchmal gar nicht so ganz einfach. Genau. Ne? In der Stadt einfacher als auf dem Land. Ja. Sag mal, wenn man jetzt tatsächlich immer diese Folgeerkrankungen doch hat, weil sie einfach über die Jahre sich einstellen, ist es möglich, irgendwie, dass sie dann irgendwie reversibel sind? Also kann man sie so gut irgendwie therapieren, irgendwie, dass man am Ende dann nicht mehr irgendwie darunter leidet? Oder ist, wenn es erstmal eingetreten ist, man eigentlich nur noch die Folgen irgendwie dann therapieren kann?
Ich hatte es ja eben schon mal kurz angesprochen. Also ganz reversibel ist es nicht. Wir müssen denken, Nerven, die geschädigt sind, können sich schwer wieder aufbauen. Auch Blutgefäße ist immer schwierig, gerade mit Arterienverkalkung. Man kann natürlich die Arterien ein bisschen wieder dehnen durch Stent-Verfahren, durch Bypass-Verfahren. Aber grundsätzlich ist es eben, wie ich schon gesagt habe, je früher, desto besser kann man was machen. Es ist nicht ganz reversibel, aber man kann die Progression aufhalten. Gerade Augen, Niere, Bluthochdruck ist immer gut, wenn man den gut eingestellt hat. Und der Blutzucker, das macht schon sehr, sehr viel Sinn, dass man da wirklich hinterbleibt und auch versucht, ja nicht so wirklich krass schwankende Werte irgendwie permanent zu haben, sondern dass man eine gute Linie hat, umso weniger erwartbar sind auch einfach dann die Folgeerkrankungen.
Also da kommt ja wahnsinnig irgendwie dieses Sprichwort My body is my temple irgendwie zum Einsatz irgendwie, ne? Dass man also wirklich irgendwie sich die Zeit nimmt, irgendwie auf sich selber zu achten, dass man wirklich guckt irgendwie, ne, wo zwickt's oder was ist los oder ja, was habe ich eigentlich tatsächlich, ne? Und ich glaube irgendwie das ganz große Wort ist tatsächlich mal auch zu sagen, nein. Ich mache das mal nicht. Ich muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das, was wir versuchen, wahrscheinlich jetzt alle gerade irgendwie nach Corona irgendwie so ein bisschen uns irgendwie selber mal wieder irgendwie zu sagen, irgendwie so auch mal sozusagen nein und diese Resilienz irgendwie zu lernen, ist, glaube ich, irgendwie, wenn man eben an Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2 leidet, dann extrem wichtig.
Ja.
Ihr Lieben da draußen, wir hoffen irgendwie, dieses Video hat euch eine ganze Menge erklären können, irgendwie, welche Folgeerkrankungen bei dem Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 auftreten können. Becky ist tatsächlich selber Patientin, hat den Diabetes mellitus Typ 1 seit 23 Jahren und hat selber irgendwie auch 10 Jahre als diabetische Beraterin gearbeitet. Das heißt, irgendwie, das ist dein Job. All das zu wissen, was du hier jetzt irgendwie alles erzählt hast. Tatsächlich haben wir es irgendwie auch nochmal kurze Zahlen irgendwie recherchiert, um auf dem genauesten Stand zu sein. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Erfahrung, dein Wissen, deine ganzen Kenntnisse über Diabetes mit uns hier geteilt hast. Wenn du möchtest, schreib gerne in die Kommentarzeile noch einen Wunsch, ein Thema, etwas, was dich bewegt, irgendwie rein. Wir teilen das mit dir, Becky, und geben gerne noch weitere Erfahrungen weiter. Ansonsten, das nächste Video ist quasi in der Pipeline und wir freuen uns auf dich. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.